Liebe Hörer, willkommen zu unserer Katechismusreihe. Mein Name ist Monika Bargit und ich freue mich, dass heute wieder Pater Jörg Thiemann mit uns verbunden ist. Mit Pater Jörg sprechen wir über einige Themen, die in den Medien immer wieder für Aufmerksamkeit sorgen. Themen, die die katholische Kirche betreffen und die nicht ganz unumstritten sind. So beten wir zum Beispiel auch im katholischen Glaubensbekenntnis: Ich glaube an die heilige katholische Kirche. Und nicht alle Menschen sind der Meinung, dass diese Kirche heilig ist. Nicht zuletzt die Missbrauchsskandale, die die katholische Kirche in besonderer Weise erschüttert haben, haben Zweifel daran geweckt, dass eine Kirche aus sündigen Menschen überhaupt heilig genannt werden kann. Dennoch hält der Katechismus der katholischen Kirche fest an dieser Aussage. Mehr dazu können Sie nachlesen in der deutschen Aussage des Katechismus auf den Seiten 246 bis 247 in den Nummern 823 bis 829. Was diese Abschnitte uns über das Wesen der Kirche sagen, das erklärt uns nun näher Pater Jörg Thiemann. Grüß Gott, Pater Jörg, und vielen Dank, dass Sie heute wieder Zeit für uns haben.
Ja, grüß Gott, liebe Frau Bargit, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist ja schon in Ihrer Begrüßung angeklungen, die vielen Missbrauchsskandale in der Kirche, auch die Gewalt, die an das Tageslicht gekommen ist durch die Vertreter der Kirche. Wir wollen diese Situation nicht schönreden. Eines möchte ich hier allerdings auch sagen, vielleicht auch ein wenig bedingt durch Druck, aber immerhin die Diözesen und auch die Orden, die haben sich auf Vorgehensweisen verständigt, wie mit den Männern und Frauen umgegangen wird, denen den Verdacht von skandalösen Verhaltensweisen geraten sind. So wird doch sehr viel mittlerweile für den Schutz und für die Entschädigung der Opfer getan. Das muss hier durchaus auch gesagt werden. Ebenso wenig ist zu beschönigen, dass die Kirche seit Beginn an mit Fehlern und Sünden behaftet war. Von ihren Mitgliedern, besonders von Päpsten, Bischöfen und Priestern, ist in den Jahrhunderten viel Unheil ausgegangen. Papst Benedikt XVI., der schreibt in seiner Einführung des Christentums auf der Seite 322, dass wir Dantes grauenvolle Vision verstehen können, der im Wagen der Kirche die babylonische Hure sitzen sah und dass uns die furchtbaren Worte des Pariser Bischofs Wilhelm de Auvergne begreiflich erscheinen, der meinte, ob der Verwilderung der Kirche müsse jeder, der es sieht, vor Schrecken erstarren. Braut ist das nicht mehr, sondern ein Untier von furchtbarer Ungestalt und Wildheit. Das sind sehr harte Aussagen über die Kirche. Auch das Zweite Vatikanische Konzil spricht nicht nur von der Heiligen Kirche, sondern auch von der Kirche der Sünder. Gerade wegen der vielen Fehler sehen es viele Menschen nicht mehr für sinnvoll an, Mitglied dieser Kirche zu sein. Christus ja, Kirche nein. So denken nicht nur junge Menschen. Ungeachtet der Fehlentwicklungen in der Kirche, aber wird sie auch die Heilige Kirche genannt. Ist das noch berechtigt? Eine Antwort auf diese Frage kann ein Blick in die Heilige Schrift werfen. Jesus gründet die Kirche auf schwache Menschen. Du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Diese Worte spricht Jesus zu Simon Petrus. Machen wir uns einmal klar, wer dieser Simon Petrus war. Er war der Vorsprecher der Apostel und nach dem Tod Jesu der Anführer unter den Aposteln. Petrus war es auch, der Jesus verleugnet hatte und das, obwohl er hoch und heilig versprochen hat, Jesus bis in den Tod zu folgen. Petrus macht leichtfertig Versprechungen, stieß dabei immer wieder aber auch an seine Grenzen. Dennoch, Jesus macht ihn zum Fels, zum Grundstein seiner Kirche. Ihm gab Jesus die Verheißung, die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Jesus baut seine Kirche auf einen sehr wankelmütigen Menschen auf. Auch die anderen Apostel waren keine fehlerlosen und sündenlosen Menschen. Da haben wir zum Beispiel Thomas, den Zweifler. Doch sein Zweifeln hat ja nicht nur Negatives, denn gerade Thomas zeigt, dass zum Glauben ein gewisser Realismus gehört. Glauben und Vernunft schließen sich nicht aus. Da sind zum Beispiel die Donnersöhne, die Jesus einmal fragen, ob sie nicht auf ein ungläubiges Dorf Feuer und Schwefel regnen lassen. Eben diese waren es auch, die sich nicht scheuen, mit Hilfe ihrer Mutter den Platz zur rechten und linken Jesu zu bekommen. In diesem Kollegium der Apostel gibt es zum Beispiel einen Philippus. Er fragt Jesus, zeig uns den Vater. Daraufhin fragt Jesus ihn, so lange bin ich schon bei euch und du hast mich nicht erkannt. Schließlich ist noch namentlich zu nennen Judas, der ihn später verraten hat. An einer anderen Stelle hören wir, wie sich die Apostel streiten, wer unter ihnen der Größte sei. Jesus antwortet mit einer Symbolhandlung. Er stellt ein Kind in die Mitte und sagt ihnen, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, kommt ihr nicht in das Himmelreich. Der Größte von euch soll euer Diener sein. Das ist Machtdenken, was die Apostel da zeigen. Auch die Apostel mussten in einem langen, mühsamen Prozess lernen, dass Jesus Werte hat, die völlig anders sind wie die, die wir in der Welt erleben. Zählen zum Beispiel die Kinder in der Welt nichts, sind sie oft eher Störenfriede in ach so wichtigen Fragen, wurden sie noch nicht als vollwertige Menschen anerkannt. Bei Jesus sind sie gerade in ihrer Bedürftigkeit, in ihrer Angewiesenheit, in ihrer Natürlichkeit ein Beispiel, wie sich ein Mensch vor Gott fühlen soll. Dann hören wir in der Bibel, dass Jesus oft den Kleinglauben der Jünger tadelt. Ich habe jetzt einen kurzen Überblick gegeben, der aber vielleicht auch gezeigt hat, Jesus hat nicht perfekte Menschen gewählt. Jesus hat nicht fehlerlose Menschen auserwählt. Er hat gewöhnliche und einfache Menschen in seine Nachfolge berufen. Er hat Menschen erwählt, die im Glauben und im Vertrauen schwach waren. Ihm sind Männer und Frauen nachgefolgt mit einer sehr sündigen Vergangenheit. Das Johannesevangelium erzählt uns am Beginn der Abschiedsreden Jesu die Fußwaschung beim letzten Abendmahl. Mit diesem Akt setzt Jesus ein Zeichen für seinen Tod am Kreuz. Jesus hat seinen Kreuzestod auf sich genommen, um uns Menschen zu erlösen. Bei der Fußwaschung, da macht er sich ganz klein. Er wäscht sündigen Jüngern die Füße. Es ist für Petrus wieder typisch, wenn er sich zuerst gegen dieses Verhalten Jesu wehrt. Dann aber will er ganz gewaschen werden. Jesus sagt zu ihm, wer vom Bad ist, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße waschen zu lassen. Mit dem Bad wird auf die Taufe angespielt. Die Fußwaschung ist aber auch eine Antwort auf die Frage, warum ist eine Kirche aus sündigen Menschen heilig? Die Jünger sind heilig, aber sie sind nicht heilig, weil sie fehlerlos oder sündenlos waren. Sie sind heilig, weil sie durch das Handeln von Jesus geheiligt sind. In einem nächsten Punkt möchte ich eingehen auf die Frage, auch heute besteht die Kirche aus sündigen Menschen. Wir alle können uns in diesen Menschen, in diesen Aposteln wiedersehen. Sie verkörpern oft unsere Fehler und Schwächen. Das ist zuerst einmal entlastend. Ich habe bislang von der Kirche gesprochen, von der Kirche als Organisation und Institution. Die Kirche als Organisation und Institution, doch besteht diese Kirche vor allem aus Menschen, aus uns Menschen. Jeder getaufte Christ, jede getaufte Christin, dazu zählt jeder einzelne von uns. Ich, der ich gerade zu Ihnen spreche, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie mich gerade hören, wir alle gehören als lebendige Glieder zu dieser Kirche. Jeder Mensch hat seine Berufung zu dieser Kirche, zur Gemeinschaft Gottes, zur Gemeinschaft derer, die auf Gott bauen, durch Gott geschenkt bekommen. Niemand kann für sich allein Christ sein. Ein Christ ist kein Christ. Jeder Mensch braucht für den eigenen Glauben die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern. Gehen wir wieder einmal zurück in die frühe Zeit der Bibel. Wenn der Apostel Paulus an die jungen Gemeinden, die von ihm gegründet waren, Briefe schreibt, dann redet er seine Adressaten mit Heilige oder Geheiligter an. Wenn wir die Briefe weiterlesen, dann haben wir, was vor allem beim Brief an die Korinther zutrifft, nicht den Eindruck, dass er an Heilige schreibt, also an Heilige, bei denen alles schon so perfekt klappt. Vielmehr nennt Paulus Missstände in der Gemeinde. Vor allem ließ die Würdigkeit der Herrenmahlsfeier sehr stark zu wünschen übrig. Seitdem es Kirche gibt, gibt es sie als sündige Kirche. Doch soll ich ihr als Christ den Rücken kehren? Hören wir hier Papst Benedikt XVI. Wieder in seiner Einführung ins Christentum. Papst Benedikt XVI. Schreibt, heilig wird die Kirche im Symbolum nicht deshalb genannt, weil ihre Glieder samt und sonders heilige, sündenlose Menschen wären. Dieser Traum, der in allen Jahrhunderten von neuem auftaucht, hat in der wachen Welt unseres Textes keinen Platz. So bewegend er eine Sehnsucht des Menschen ausdrückt, die ihn nicht verlassen kann, bis nicht wirklich ein neuer Himmel und eine neue Erde ihm schenken, was ihm diese Zeit niemals geben wird. Benedikt XVI. Zeigt hier deutlich auf, der Traum von einer sündenlosen Menschheit wird zeitlebens eine Illusion und ein Wunschdenken bleiben. Dann zeigt sich in diesem Zitat auch, wir sind unterwegs, wir sind auf Pilgerschaft, wir sind noch nicht am Ziel. Beachtung sollte auch in diesem Wort Benedikts des 16. das Wort Schenken finden. Die Heiligkeit ist immer ein Geschenk Gottes, niemals eine Leistung des Menschen. Es ist nicht die Heiligkeit menschlicher Personen gemeint. Gott schenkt, so Benedikt der 16., seine göttliche Gabe, die Heiligkeit, inmitten der menschlichen Unheiligkeit. Gott hat mit uns Menschen einen Bund geschlossen. Dieser Bund beruht nicht auf eine gegenseitige Abmachung, sondern Gott schenkt diesen Bund aus Gnade gegen alle Treulosigkeit der Menschen. Gott hätte aufgrund der Unfähigkeit und der Lieblosigkeit, der Sündhaftigkeit der Menschen schon längst Grund gehabt, den Bund von sich aus zu lösen. Doch Gott bleibt seinem Bund treu. Diese Gedanken werden gestützt durch das Buch des Propheten Hosea im Alten Testament. Hosea heiratet als prophetische Zeichenhandlung eine Tempelprostituierte. Diese wird dem Propheten gegenüber immer wieder untreu. Hosea aber bleibt dieser Frau treu. So bleibt auch Gott uns Menschen treu. Hier möchte ich auch ein Wort aus dem Brief des Johannes zitieren. Da schreibt der Verfasser des Briefes: Wenn wir untreu werden, dann bleibt er doch treu. Ecclesia semper reformanta. Da nun die Sündhaftigkeit in der Kirche zu allen Zeiten besteht, darum ist die Kirche immer auch eine, die immer zu reformieren ist. Ecclesia semper reformanda oder Ecclesia semper purificanda. Sie besteht ja nicht nur aus sündigen Menschen, sondern bedingt durch die Sündigkeit ihrer Glieder gibt es in ihr auch Strukturen der Sünde und Schuld. Sie muss immer auf dem Weg der Bekehrung und der Erneuerung bleiben.
Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, mystère de la foi.
In der Kirche hat es durch menschliches Fehlverhalten bedingt immer wieder Krisenzeiten gegeben. Diese Krisenzeiten, so Christoph Kardinal von Schönborn von Wien, lassen immer wieder fragen: Was ist der eigentliche Kern der Kirche? Was ist das Wesentliche, was die Kirche ausmacht? In Krisenzeiten hat die Kirche immer wieder dann am stärksten gewonnen, wenn sie sich darauf besonnen hat. Benedikt von Nursia und die Klosterbewegung in einer chaotischen Zeit, wo man sich darauf besonnen hat, was heißt Nachfolge Christi wirklich. Im 13. Jahrhundert entstand die franziskanische Bewegung. Sie antwortete auf den Reichtum der Kirche mit dem Evangelium als die Alternative. Nicht zuletzt in der Krise unserer heutigen Zeit braucht die Kirche eine Erneuerung, eine Rückbesinnung auf das, was in der Kirche wirklich wichtig ist. Ich möchte noch einmal den Gedanken aufgreifen: Braucht man eine Kirche, gerade angesichts der Skandale, die öffentlich geworden sind, gerade angesichts der zutage getretenen Schwächen ihrer Mitglieder, ihrer Priester und Ordensleute? Ich gehe nicht in die Kirche, aber ich bin ein guter Christ. So denken viele Menschen. Kardinal Schönborn, er sagt dazu Folgendes: Wer von uns ein guter Christ ist, das wird letztlich Christus entscheiden, vor dessen Richterstuhl wir treten müssen. Er wird beurteilen, ob ich in seinen Augen ein guter Christ war. Nach der menschlichen Ordnung gehört zu einem guten Christen auch, dass er in den Gottesdienst geht. Denn das ist eigentlich, wie man früher gesagt hat, Christenpflicht. Dazu gehört natürlich auch, dass er sich an die Gebote Gottes und Nächstenliebe hält und dass er nicht wie ein Schuft oder Menschenschinder sich benimmt. Das ist die menschliche Ordnung. Nach der menschlichen irdischen Ordnung, zu der auch die kirchliche Ordnung gehört, muss ich jemanden, so Schönborn, der meint, ich brauche keine Kirche, um ein guter Christ zu sein, antworten, das stimmt nicht. Um ein Christ im Sinne unserer Pilgerschaft auf Erden zu sein, brauchst du eine Kirche, brauchst du eine Gemeinde. Weiter führt Christoph Kardinal Schönborn in demselben Interview aus. Zweifellos wird im Urteil Gottes nicht das Entscheidende sein, ob ich alle Kirchengebote erfüllt habe, sondern ob ich die Liebe gelebt habe. Zweifellos gibt es viele Menschen, die nicht in der sichtbaren Gemeinschaft der Kirche und in diesem Sinne keine Christen sind, von denen Christus aber einmal sagen wird, kommt ihr Gesegneten meines Vaters, denn für euch ist das Himmelreich bereitet. Ja, es gilt, sich zu dem wahren Kern der Kirche zu bekehren. Der Kern der Kirche ist nicht das politische Zweckgebilde. Das Eigentliche ist nicht die Organisation, sondern es ist der Trost des Wortes und der Sakramente. Die Kirche befindet sich am meisten in denen, die einfach glauben und das Geschenk des Glaubens empfangen, der ihnen das Leben gibt. Kirche ist dort, wo Menschen aufgerichtet werden, Heimat und Hoffnung geschenkt bekommen. Das muss die Kirche tun, um glaubwürdig zu bleiben. Als Christ dieser Kirche bin ich mir bewusst, dass sich mein Verhalten und meine Lebensweise auch auf das Bild der Kirche und nicht zuletzt auch auf das Bild, das sich meine Mitmenschen von Gott machen, auswirken werden. Was kann in dieser Situation helfen, dass wir eine Kirche sind, die aus Sündern bestehen? Im nächsten Punkt gehe ich auf den Satz ein, einander ertragen in Liebe. Ich fange dieses Kapitel mit einem Bibelzitat an. Oft wählen Brautleute diese Verse aus dem Brief an die Gemeinde von Kolossä. Da heißt es, ihr seid von Gott geliebt, seid seiner auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, milde Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält. Jeder Mensch braucht die Vergebung. Weil ich durch Christus Vergebung empfangen habe, soll ich sie meinen Mitmenschen weiter schenken. Diese Erfahrung, diese Vergebung, sie gilt auch der Kirche. Benedikt XVI. Weist in seiner Einführung in das Christentum darauf hin. Es gibt das Gute und das Sündenlose nicht in Reinform, weder im einzelnen Menschen noch in der Kirche. Jesus ist Zeit seines Lebens nicht einem Schwarz-Weiß-Denken aufgesessen. Er hat den Jüngern verboten, das Böse mit Stumpf und Stiel zu vernichten. Denn sonst besteht einfach die Gefahr, zugleich auch das Gute mit herauszureißen. Jesus ist gekommen, die Sünder zu berufen. Er hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Es waren die Sünder, wie der verachtete Zachäus, zu dem er sich zum Essen einlud. Jesus selbst ist zur Sünde geworden. Heiligkeit heißt für Jesus nicht sich absondern von der sündigen Welt, nicht steril zu leben, sondern sich mit den Sündern eins zu machen. Eine erlösende Liebe. Ich greife nun den Gedanken, dass Jesus Menschen mit Fehlern in seine Nachfolge berufen hat und auch heute noch beruft auf. Was kann da anders helfen, als das einander ertragen, weil wir alle von Christus getragen sind? Es kann heißen, einander anzunehmen, weil Jesus zu uns Ja sagt, weil er zu seiner Kirche Ja sagt. In diesem Ertragen zeigt sich echte Liebe zueinander. Diese Liebe bewirkt, dass wir als Kirche einander aufbauen. Kirche lässt sich nur aufbauen im Miteinander und in der gegenseitigen Liebe. In einem sechsten Punkt möchte ich nun darauf eingehen, hat die Kirche das Recht, Menschen heilig zu sprechen? Papst Johannes Paul II. Ist selig gesprochen worden. Viele Menschen haben das sehr begrüßt, aber es gab auch manche kritische Stimmen. Es wurde angemerkt, ob diese Seligsprechung nicht doch zu früh kommt. Man solle doch so eine Zeitung die späteren Generationen über das Leben dieses Papstes entscheiden lassen. Die Kirche hat unzählige Menschen heilig gesprochen. Besonders das letzte Jahrhundert hat viele Heiligsprechungen erlebt. Vor allem Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt wurden, wurden zur Ehre der Altäre erhoben. Man kann auch hier sagen, auch diese Menschen waren nicht ohne Fehler und Sünden. Auch sie haben in ihrem Leben und in ihrem Glauben eine Entwicklung durchgemacht. Theresia von Avila war es, die sich selbst als die größte Sünderin bezeichnete. Ich glaube jetzt nicht, dass sie das aus lauter Bescheidenheit getan hat. Sie hatte offensichtlich erfahren, dass wir Menschen mit Gott alles und ohne Gott nichts sind. Heilige, das waren Menschen, die ebenfalls immer wieder Umkehr notwendig hatten. Doch sind sie uns gerade in ihrer Menschlichkeit näher gekommen. Die Heiligen haben das Evangelium und den Glauben immer vollkommener verwirklicht. Es tut mir auch ganz gut zu wissen, dass es nicht darauf ankommt, ob ein Mensch in der Tat von der Kirche immer wieder heilig gesprochen wird. Gott hat andere Maßstäbe. Und es gibt viele Menschen, die heilig gelebt haben, auch dann, wenn sie nicht zur Ehre der Altäre erhoben worden sind. Die Kirche spricht Menschen in der Überzeugung heilig, dass diese Menschen bereits das Lebensziel erreicht haben. Sie spricht Menschen heilig, um uns Hoffnung zu geben, um uns Fürsprecher zu schenken. Bei der Taufe wird immer wieder die Allerheiligen-Litanei gebetet. Denn ein Mensch tritt ein in die Gemeinschaft der Lebenden, aber auch in die Gemeinschaft der Menschen, die bereits bei Gott leben. Ein besonderes Verdienst vieler heiliger Menschen ist, dass sie immer wieder am Anfang einer Erneuerung, einer Krise gestanden haben. Die Kirche glaubt, die Heiligen, sie wirken auch heute noch durch Wunder weiter. Menschen können zu ihnen Kontakt aufnehmen. Wir können sie als Fürsprecher bei Gott anrufen. Die Kirche macht es sich nicht einfach mit ihren Heiligsprechungen. Eine Heiligsprechung geht oft ein Jahrzehnte, ja manchmal ein jahrhundertelanger Prozess voraus. Es werden Akten geprüft, es werden Zeitzeugen, soweit es möglich ist, befragt. Die Heiligkeit eines Menschen muss meistens durch ein Wunder bewiesen werden. Auf dem Weg zur Heiligkeit liegt die wichtige Stufe der Seligsprechung. Wer selig gesprochen wird, darf in einer bestimmten Region verehrt werden. Wer heilig gesprochen wird, darf in der gesamten Kirche verehrt werden. Bei einem Heiligsprechungsprozess spielt ein Mann oder eine Frau eine sehr wichtige Rolle. Es ist der Advocatus Diaboli. Dieser hat die Aufgabe, alles herauszufinden, was einer Selig- bzw. Heiligsprechung entgegensteht. Das ist für mich ein Beweis, dass es sich die Kirche nicht einfach macht, Menschen heilig bzw. selig zu sprechen. Das Leben muss schon sehr Besonderes hervorgebracht haben. Ein Heiliger wird schon ein sehr besonderer Mensch gewesen sein. Ich möchte jetzt den Blick noch auf Maria richten. Sie ist die Sündenlose, die Reine, die Makellose. Gott hat sie von Beginn ihres Daseins an vor jeder Sünde bewahrt. Darum wenden sich viele Menschen an Maria. Auch diese Heiligung ist nicht eigenes Verdienst, sondern ein Geschenk Gottes. In Maria zeigt sich das Heilige in seiner reinsten Form. Ich fasse zusammen. Die Kirche ist eine Kirche der Sünder, doch sie ist auch die heilige Kirche, da sie von Gott ihre Heiligkeit geschenkt bekommt. Weil sie aus Sündern und Sünderinnen besteht, darum gibt es auch sündige Strukturen. Sie ist stets zu reinigen. Doch der Mensch braucht auch diese Gemeinschaft der Kirche. Denn ohne Gemeinschaft kann kein Mensch Christ sein. Das Ertragen in Liebe ist sehr wichtig. Jeder getaufte Christ gehört zu dieser Kirche. Jeder ist zur Heiligkeit berufen. Jeder ist aber auch ein sündiger Mensch. Ich möchte daher meine Überlegungen beenden mit einem Gebet. Herr, erbaue deine Kirche und fange bei mir an. Herr, erwecke deine Kirche und fange bei mir an. Herr, erneuere deine Kirche und fange bei mir an. Amen.
Amen. Vielen Dank an Sie, Pater Jörg, für Ihren Vortrag heute zum Thema »Wie kann eine Kirche aus sündigen Menschen heilig genannt werden?« Zum Abschluss dieser Sendung bitten wir Pater Jörg Thiemann noch um seinen priesterlichen Segen, damit wir auch alle unserer Berufung als Christen immer mehr würdig werden können.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und aller Heiligen, segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.